und eitel sein. Das ist sowieso, das ist das A und O, finde ich, in Filmmusik schaffen, wenn man als Komponist tätig ist oder als Komponistin. Man muss, habe ich gelernt, seine Eitelkeiten bewusst vielleicht auch mal adressieren und zu sagen, ich bin ein Künstler und ich bin ganz toll, aber ich stelle es jetzt mal in den Dienst dieses Projektes, wo viele Dutzende Menschen sich einbringen, und zwar in einem Maße, dass es ein absolutes Gemeinschaftsprojekt ist.
Indie Film Talk, dein Podcast übers Filmschaffen. Viel Spaß!
Hallo, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt beim Indie-Film-Talk. Mein Name ist Susanne und ich freue mich heute sehr, dass ich euch jemanden vorstellen darf, der in der Welt der Klänge zu Hause ist. Komponist André Feldhaus wird über die Arbeit bei dem Film Gotteskinder berichten. Zusammen mit der Regisseurin Frauke Lodders hat er ganz eng zusammengearbeitet und erzählt uns auch, was ihm wichtig war an dieser engen Zusammenarbeit, um die Songs gemeinsam auch zu komponieren, die Songtexte zu schreiben, die im Film selbst auch performt werden. Er hat Songs ganz frisch geschrieben für den Film, hat aber sich auch aus einem Repertoire bedient, aus vorherigen Projekten, in denen er war, Bands, in denen er gespielt hat. Er erzählt uns auch, wie er mit den Schauspielerinnen gearbeitet hat am Set, um sie sozusagen zu coachen, darauf vorzubereiten, dass sie auch wirklich die Songs gut performen können, singen oder teilweise eben auch selbst sich begleiten können auf der Gitarre. Es geht auch darum, wie schafft man es überhaupt, sich in solche eher befremdliche Materie reinzufühlen? Was hat er getan in der Recherche, um auch diese Texte schreiben zu können, die er da geschrieben hat? Und was braucht es da, um auch wirklich die richtigen Töne zu finden? Ambivalente Klanglandschaften des Glaubens, so kann man das, glaube ich, ganz gut umreißen. Und genau diese musikalische Welt von Gotteskindern, in die tauchen wir jetzt mal ein. Und ihr dürft euch freuen auf ein spannendes Gespräch mit Komponist André Feldhaus. Viel Spaß! Ja, du sagst, du hast gerade die schöne Gegend bewundert, einfach hier mit dem Zug hergekommen von Berlin nach Dresden, wo du vorher schon von Italien erstmal hingejumpt bist. Du bist hier in Loschwitz und ja, du sagtest gerade, schöne Häuser.
Ja, ich finde es wirklich hübsch bebaut und dieser Winterwunderwelt heute ist auch, tut noch einen Beitrag dazu, dass noch heller und freundlicher vielleicht alles wirkt, aber wahrscheinlich ist es hier immer schön. Und die Elbe natürlich, das habe ich immer wieder gesehen auf meiner Fahrt hierhin, also von Neustadt nach Loschwitz.
Ja.
Also ich bin sehr angetan, was du hier so aufgebaut hast, damit man schöne Podcast-Aufnahmen machen kann, wo du dich hier angemietet hast für diesen Zweck. Ja, nein, wirklich schön.
Ja, immer gerne empfange ich FilmemacherInnen hier an das warme Mikrofon und es ist natürlich dann sehr möglig und sehr schön. Und wir sprechen heute natürlich, wie sollte es anders sein, über deine Arbeit als Komponist, insbesondere bei dem Spielfilm Gotteskinder von Frauke Lodders, der jetzt demnächst anlaufen wird, beziehungsweise jetzt Anfang des Jahres schon seinen Start hat. Gibt es schon ein genaues Datum?
30. Januar, soweit ich weiß, in den deutschen Kinos, genau. Mit einem, ja, verhältnismäßig mittelgroßen Start natürlich. Ne? Es ist jetzt kein Film mit 200 Kopien in den Kinos, aber auch keiner mit zwei Kopien. Also es ist so ein mittelgroßer Independent-Film, was deswegen auch gut in diesen Indie-Film-Talk natürlich, vom klassischen Herleiten her, wenn man sagt, Indie-Film sind Filme mit einem Budget, ja, zwischen 200.000 und 2 Millionen. So ungefähr liegt hier das Budget liegt sicherlich zwischen 1 und 2 Millionen von dem Film. Und dementsprechend ist das ein ambitioniertes Debütwerk von Frauke Lodders. Sie hat einen Abschlussfilm schon gemacht an der Hochschule in Kassel. Und der war auch schon lang, was unüblich ist für eine Abschlussarbeit an einer nicht dezidierten Filmhochschule.
Ja, die Kunsthochschule in
Kassel. Ganz genau. Ja. Da kommen schon einige Filmleute auch immer wieder her. Die haben, glaube ich, ganz gute DozentInnen auch dort. Aber
viele Animationen auch, weil es, glaube ich, so nah beieinander
liegt.
Genau,
richtig. Das hörte ich auch mal. Da hat die Frauke studiert und ihr Abschlussfilm Morpheus war auch schon ein 70-Minüter. Und da kann ich ja schon mal eigentlich schon in dem Zusammenhang erzählen, wie wir uns kennengelernt haben, Frauke und ich, oder? Wenn dich das interessiert.
Das interessiert mich total. total, wie ihr euch kennengelernt habt. Mhm. Und noch vorher interessiert es mich, wie hast denn du eigentlich den Film kennengelernt?
Den Film Gotteskinder jetzt.
Überhaupt, ach, den überhaupt Weg Film. Zum Film. Es gibt ja immer so die verschiedensten Wege von, meine Eltern haben in dem Bereich was gemacht oder überhaupt nicht. Aber ich habe irgendwann diesen einen Film gesehen und der hat mir so die Augen geöffnet oder mich so gekribbelt. Oder bei dir war es wahrscheinlich die erste Liebe Musik und dann der Film oder umgekehrt?
Ja, hast du gut vermutet. Das würde ich schon so unterschreiben. Genau, die erste Liebe war das Klavierspiel. Damals hatte ich mit 6 Jahren angemeldet. Ich weiß gar nicht mehr, ob ich das... Doch, ich weiß noch, dass Richard Kleidermann ein doch etwas... sehr softer und etwas kitschiger, Entschuldigung, Richard Kleidermann, Klavierspieler, der mich aber als Kind, weil wir die Platten zu Hause rumliegen hatten, irgendwie inspiriert hat, Mensch, ich will auch Klavier spielen, dann sehe ich vielleicht auch mal so aus wie der oder so. Also irgendwie war das so ein kindlicher Gedanke. Das war schon Inspiration, Klavier zu lernen mit 6 Jahren. Ich hatte eine tolle Lehrerin und die hat sofort gemerkt, dass ich nicht der große Blattleser bin, dass ich nicht so der Virtuose bin, der jetzt direkt die Sonatinen und Sonaten vom Blatt liest, sondern dass ich immer wieder improvisiere.
Noch besser,
ja,
oder?
Also im klingt Nachhinein in total toll. Damals war es ein bisschen für mich erstmal befremdlich, aber die Lehrerin war eben so gut, dass sie gesehen hat, der auf den Klassenvorspielen, der spielt immer Mozart nicht durch, sondern der spielt Mozart mit kleinen Verzierungen, die von André sind, damit die Leute es nicht merken, dass er kurz die Zeile verloren hat oder so. Und ich habe das immer überbrückt durch Improvisation. Ja.
Das klingt total genial in meinen Ohren, einfach mal sozusagen, merkt keiner.
Also ja, genial ist ein großes Wort, aber ich hätte es auch gerne heute nochmal gehört, wie es so war, ne? Mit 8, 9 Jahren, wie ich da saß vor den Eltern natürlich auch nervös und dann aber irgendwie immer weiter gespielt habe und die Lehrerin hat nachher immer dann gesagt, ja, das war jetzt nicht alles so Mozart, aber es war ja, interessant, wie du das gelöst hast und sie hat mich dann auf Fortbildungen und Lehrgänge geschickt, schon dann später auch oder ja, in dem Alter, wo ich dann Improvisation vertieft habe. Ja, es gibt ja so den Bereich von Musik improvisieren und das ist beim Komponieren ein ganz wesentlicher Aspekt, dass ich zum Bild Dinge spontan entwickle und immer wieder überarbeite, in Schleifen schaue und dahin zurückkehre. Das Improvisierende habe ich dann schon sehr früh gelernt. Und das steckt natürlich auch irgendwo dann in einem wahrscheinlich. Und da bin ich meinen Lehrern immer dankbar, dass sie dieses Feld in mir quasi auch entdeckt hat und mich da gefördert hat.
Das war dann sozusagen der erste Weg zur Musik. Wie kam das denn aber, dass Musik und Film zusammenkamen? Also du irgendwie in den Filmbereich reingekommen bist, dir überlegt hast, Mensch, komponieren für Film, Filmmusik bewegt mich oder was gab es da für dich?
Ich erinnere mich an Momente, die dann etwas später waren, vielleicht zwischen 12 und 16, dass ich allein zu Hause war, wie es dann manchmal so ist. Meine Eltern waren im Urlaub und meine Geschwister waren mitgekommen. Und ich hatte einen Ferienjob. So, und dann habe ich aber abends immer bei den 3 Programmen, die wir damals hatten, wir reden hier von den 80er Jahren, habe ich dann Fernsehen geschaut. Und da kam gerade auf dem 3. Programm, WDR, kam nachts gute Filme rein, also eine Hitchcock-Retrospektive, eine Polanski-Retrospektive. Ich erinnere mich, dass ich diese Filme gesehen habe und da auch teilweise verstört war. Ich weiß, vielleicht nicht 12, aber vielleicht war ich 14 und vielleicht waren nicht alle Polanski-Sachen jetzt schon so altersgemäß für mich vorgesehen, aber gut, ich habe es überlebt und habe dabei diesen Film tatsächlich gemerkt, dass da die Musik mich auch total mitnimmt und dass ich sie bemerke, also dass ich da merke, da hat jemand an der Musik aktiv gearbeitet und ich erinnere mich an diese Jahre, dass das für mich schon so ein Schlüsselmomentum war, wo ich vielleicht, man weiß es ja mal nicht mehr ganz, ne, ist jetzt schon länger her, ob ich vielleicht schon gedacht habe, ich möchte vielleicht auch mal Musik komponieren, die dann Leute so im Film wahrnehmen, das muss im Teenageralter gewesen sein. Ich habe dann aber lustigerweise vom Werdegang her erstmal ja auch in einer Punkband gespielt, also habe gar nicht klassisch.
Völlig anders. Mhm. Ich habe es nochmal natürlich im Zuge der Folge gelesen, so was sind eigentlich so deine Steps gewesen und ich so, was, das muss ich dich auf jeden Fall fragen. Mhm. Punkband.
Genau,
die Punkband. Wie lang waren deine Haare und welche Farbe hatten sie?
Die hatten dieselbe Farbe wie heute, also bis auf jetzt die Grau, also meine Naturfarbe, die waren nicht gefärbt, aber sie waren länger und sie waren wild. Es war die Hauptsache. Also ich hatte jetzt keinen richtigen Iro, der 5 Meter hoch in die Luft ragt.
Aber hattest du schwarze Locken so ein bisschen oder dunkle?
Ja, die waren schon sehr voluminös, die Haare. Ich hatte vor allem hier vorne sowas ganz Abstruses, was man heute sich nicht mehr richtig ankönnt. Mal so ein Zopf, der, also nicht Zopf, aber so eine Art Strähne, die über die Stirn bis auf die
so
Wangen.
Nicht geflochten,
sondern so locker fallen. Das war so Goth, so ein bisschen Goth-stylig. Ich weiß gar nicht, was das sollte. Aber es ist eher stark, ja. Sehr individuell. Die Fotos von damals sind natürlich auch so ein bisschen
shake. Die musst du mir unbedingt zeigen.
Ja, die habe ich leider heute vergessen mitzubringen. Aber na klar, kann ich dir mal bei Gelegenheit zeigen. Die gibt es zum Glück auch nur in analoger Form. Nein, natürlich stehe ich zu der Zeit. Die war wunderbar. Wir haben mit der Punkband dann halbwegs erfolgreich tatsächlich auch gearbeitet oder naja. Haben sich als Arbeit empfunden und haben so ein bisschen released auch, also so ein EP rausgebracht, ein Album auf Kassette und eine EP auf Vinyl.
Wow.
Also so ein bisschen getourt, jetzt nicht riesengroß, aber dieser Schmelzpunkt Ibbenbüren, das ist mein Heimatort in Westfalen, da ist viel draus entstanden in der Zeit. Also viele Freunde von mir aus der Zeit machen heute noch Musik. Ich nenne nur mal die Donuts, eine wunderbare Band mit ganz lieben Leuten, mit denen ich immer noch in Kontakt bin. Und die sind ja groß im Geschäft, auch immer noch aktiv. Und wir sind alle in derselben Zeit, in derselben Jugendkulturzentrumssituation groß geworden.
Schön. Und danach, wie hat es sich nach der Schule für dich entwickelt? Hast du gesagt, okay, ich gehe auf eine Filmhochschule oder ich gehe auf eine Musikhochschule, ich studiere Musik. Was war dein Weg?
Ja, das wäre naheliegend gewesen, ne? Habe ich aber nicht gemacht.
Was hast du gemacht?
Ich habe lustigerweise dann Sprachen angefangen zu studieren und Filmwissenschaft.
Wo warst du da?
In Bochum. Also Filmwissenschaft gab es in Bochum, deswegen bin ich nach dahin gegangen und zusätzlich noch Germanistik und Anglistik. Habe aber nach einem Jahr abgebrochen, weil ich eben gemerkt habe oder gedacht habe, das Studium ist nichts für mich. Habe mein Zivildienst vorgezogen. Ja, also ich konnte damals, ich war so zurückgestellt wegen irgendwelcher Rückenleiden und habe mein Zivildienst quasi freiwillig gesagt, ich möchte jetzt mal Zivildienst machen, damit ich das mal hinter mir habe. War dann 13 Monate in einem Altenheim als Pfleger. Mhm. Richtig, relativ Hardcore-Arbeit mit 6 Uhr morgens und keine Ahnung, was man da alles so macht.
Ja.
Als Pfleger. Und dann habe ich während dieser Zeit gemerkt, das Studium an sich war doch gut. Das liegt mir doch. Und im Nachhinein war der Zivildienst auch fantastisch, aber ich habe dann gemerkt, ich bin doch wahrscheinlich doch gemacht für ein paar Jahre der theoretischen Auseinandersetzung mit Dingen und habe dann in Bremen weiter studiert. Bin nicht nach Bochum zurückgekehrt, sondern mit Bremen, weil mir Bremen einfach als Stadt gut gefiel. Ich wusste gar nicht, ob Bremen eine Uni hat, aber ich war da mit einer Band auf Tour quasi, habe denen geholfen und bin durch die Stadt gewandert und habe gedacht, boah, hier gefällt es mir, das ist so genau die richtige Größe, die Menschen sind irgendwie ganz, ja, entspannt. Und da habe ich geguckt, habe Bremen eine Uni und dann habe ich da studiert. Aber ich konnte da Filmwissenschaften nicht weiter studieren, sondern Germanistik und Anglistik. Aber der Trick war, dass ich dann am Ende meines Studiums doch wieder über die Germanistik Medienwissenschaft im Filmbereich landete, meine Magisterarbeit über das Konzept der Straße in den Filmen der Weimarer Republik geschrieben habe.
Mhm.
Ein super spannendes Thema, was mich immer noch begeistert, öffentliche Räume, filmische Abbildung dieser Räume und dann die Weimarer Republik als wahnsinnig spannende Zeit, die auch gewisse Parallelen aufweist zu heutigen Dingen.
Mhm.
Also es hat mich schon total geprägt, diese Filmstudienzeit. Und ich habe jetzt, wenn du darauf wartest, dass ich Musik erwähne, weil ich jetzt ja schon länger jetzt gesprochen habe über meine Studien der philologischen Art oder der sprachlichen Art und ja Filmwissenschaft. Ich habe da immer weiter natürlich komponiert. Es gab die Band auch noch länger, bis Anfang der 2000er. Und dann sind aber alle nach Wien, Düsseldorf und keine Ahnung was gezogen. Und ich eben nach Bremen. War dann in Bremen. Und und diese musikalische Entwicklung, die führte dazu, dass ich während des Studiums Kurzfilme zu vertonen bekommen habe von Filmwissenschaftsstudierenden, die sagten, Mensch, kannst du nicht, du machst doch da irgendwann Musik und so, dann kannst du uns das mal machen. Das war auch klasse, also hat mir total Spaß gemacht, weil ich ja sowohl so ein bisschen aus der Pop-Richtung dann was bedienen konnte oder Rock, ne, Pop-Richtung Songwriter, weil ich eben so lange in der Band gespielt habe, aber auch klassisch komponieren konnte. Und dann habe ich dort den die Kurzfilmmusiken komponiert. Das waren meine Anfänge Ende der 90er Jahre an der Uni.
Und das war dann auch der Weg, Da ging es dann von den Kurzfilmen irgendwann auch natürlich, die Regisseure und Regisseurinnen sind natürlich weiter gewachsen oder man wird ja in der Filmblase dann auch doch schnell weiter empfohlen. Mhm. Und so ging es dann zu den ersten Spielfilmen, zu den ersten Auszeichnungen.
Das ist jetzt auch eine schöne Frage, weil ich mich immer gerne erinnere an den Moment, den ich im Nachhinein vielleicht als Gründungsmoment meiner professionellen Karriere begreife. Das war ein Kurzfilmabend, wo dann eben Kurzfilme liefen, wo ein oder zwei von mir vertont waren, in einem Kino in Bremen und dorthin kam ein sehr erfahrener und damals schon mit 3 Grimme-Preisen ausgezeichneter Autor für dokumentarische Filme, also Fernsehdokumentationen. Und der hat sich das angeschaut und ich kannte ihn nur vom, wir waren uns sympathisch, aber wir haben uns noch nie so richtig ausgetauscht. Und er sagte dann nach diesem Abend zu mir, du, ich habe da gerade so einen Film über die letzten Tage von Che Guevara und was da so passiert ist und ich bin da dran, aber ich habe noch keine Musik, magst du mal vorbeikommen morgen oder übermorgen? Und dann war ich natürlich aufgeregt und fand es super, dass ich dann zu ihm kommen konnte und mir diesen Rohschnitt anschauen konnte von einem WDR-ARD-Film.
Wow.
Ja. Und das war der Einstieg ins Fernsehen, sozusagen in die Fernsehdokumentationen. Das ging dann relativ schnell weiter, weil die Editorin dieses Films hat dann mich für den nächsten Film gebucht, also quasi es ging es über die Editorin. Ja, das ist auch sehr interessant. Damals, ich weiß nicht, ob es heute noch so ist, aber damals hatten die tatsächlich die Möglichkeit, auch Menschen vorzuschlagen und der nächste oder übernächste Film, den sie geschnitten hat, war dann schon sofort von Gerd Ruge. Also ich habe dann tatsächlich die letzten Filme von Gerd Ruge vertont. Das ging um Moskau. Und wir haben uns nie getroffen. Ne? Ich habe Gerd Ruge jetzt nicht getroffen, aber ich war natürlich begeistert. So eine Legende des dokumentarischen Fernsehens begleiten zu dürfen. Ja, und also so ging es dann halt immer weiter. Ja, also das war so der
Einstieg.
Einstieg,
ja. Und Frauke, wann hast du Frauke kennengelernt? Kanntest du auch beispielsweise ihren ersten Film schon von der Kunsthochschule Kassel oder habt ihr euch ganz unabhängig von dem Kontext getroffen?
Genau, eine gute Frage, die führt mich auch dahin, dass ich Fraukes ersten Film nämlich auch vertont habe. Also deswegen kenne ich ihn tatsächlich. Es kam über einen guten Freund von mir, der so ein bisschen als Agent auch mal tätig war und der hat Fraukes Hilfegesuch irgendwo gelesen. Also Herr Frauke hat irgendwo geschrieben, ich weiß nicht mehr auf welcher Plattform damals.
United oder so, gar ging
vielleicht
das ja
so
sehr gut.
2007 kann sein, dass es das auch schon gab. Ja, doch, ne, denke ich.
Ich glaube, ja.
Ja, ne? Also das mag Reunited gewesen sein. Und da hat er gelesen, ich bin in Kassel, habe hier keinen Musiker, keine Musikerin zur Hand. Wer kann mir helfen? Für wenig oder kein Geld. Und da hat der Freund von mir diesen Hinweis gegeben, hat den Kontakt hergestellt mit Frauke. Und dann habe ich für ihren Abschlussfilm tatsächlich unentgeltlich oder für wirklich Peanuts, ich glaube ein Abendessen, habe ich ihr die Musik gemacht, was natürlich sie auch honoriert hat, weil es war schon eine massive Arbeit. Es war
70
Minuten Spielfilm, genau. Ich habe mir dann einen Kollegen dazu geholt, der heute auch noch Sounddesign macht an das Wasserfall. Wir haben das im Grunde dann, ich glaube auch credit-technisch zu zweit gemacht, bin ich mir nicht mehr ganz sicher. Aber auf jeden Fall haben wir zu zweit gearbeitet. Es war so ein bisschen auf 4 Schultern verteilt. Aber es war schon echt viel Arbeit, ein schwieriger Stoff auch, so ein bisschen Fantasy, Horror, also das Genre auf jeden Fall, also viel Musik, viel Sound. Das war, ja, ich sage jetzt vielleicht ein falsches Jahr, 2007 war es nicht, aber ich weiß nicht, ich muss ehrlich gesagt lügen, ob Morpheus jetzt 2012 war oder 2013, sowas war das, ja. Genau. Und deswegen wird es auch ein Portal gewesen sein, was wir heute noch kennen, ja. Die Beziehung sozusagen mit Frauke ist da nie abgerissen. Sie hat dann danach ein paar Fernsehdokumentationen gemacht, wo ich ab und zu mal geholfen habe und einen schönen Dokumentarfilm über Kinder. Also sie ist auch dokumentarisch am Arbeiten und hat einen Dokumentarfilm gemacht über Geschwister von kranken oder sterbenden Kindern. Und das war ein sehr berührender Film und da habe ich auch die Musik machen dürfen. Und auch da hat sich das fortgesetzt, also was heißt fortgesetzt, Frauke hat für diese Filme wenig Musik gebraucht. Denn Frauke hat für Morpheus viel Musik benutzt und dann für ihre folgenden Filme weniger, weil sie gerne auch mit Luftarbeit oder mit Stille oder mit mal nicht so übervollen Score-Sachen. Und das zieht sich eben hin bis zu Gotteskinder, auf dem wir noch kommen, dass wir dort auch wenig Score haben, sondern viele Musik, die in der Szene spielt. Ja, aber es ist eine Beziehung, die quasi angefangen hat durch eine Ausschreibung oder durch eine Hilfe im Internet, die mein quasi Freund für mich gefunden hat. Und diese Zusammenarbeit hat sich total schön verstetigt. Also es ist wirklich eine Art Team geworden, was ich persönlich ganz wunderbar finde.
Etwas, was wir ja auch immer wieder erkennen, dass einfach diese langen gemeinsamen Beziehungen im Bereich des Films, diese Arbeitsbeziehungen, dass das notwendig ist, weil ja auch gerade die Regisseurinnen, die wachsen ja, alle weiter ja. Und man wächst auch weiter in der Qualität ja. Und in der Intensität der
Ja,
der
das hast du schön Filme. Formuliert, genau.
Jetzt bei Gotteskinder von Frauke Lodders geht es um die Geschwister Hanna und Timotheus, die mit ihren Eltern in einer evangelikalen Gemeinde leben in Deutschland. Mhm. Und ja, sie sind natürlich auch gerade so im Teenager-Sein und haben eigentlich total andere Interessen, leben aber eben unter dieser strengen Auslegung der Bibel, der Eltern. Mhm. Und nun kommt Max dazu. Der kommt als neuer Bewohner dieses Dorfes mit rein. Die Mutter hat auch schon so leicht, also jetzt gerade getrennt von ihrem Mann anscheinend und hat auch große Lust, in so einer Art sehr streng ausgelegten Gemeinde einzutreten.
Ja, überhaupt Gemeinschaft zu finden irgendwo.
Genau,
ne?
Stimmt, Gemeinschaft ja. zu finden. Mhm. Und dort ist es nun so, dass wir einige Dinge miterleben, wo auch Hanna sich fragen muss, ist das in Ordnung? Oder Timotheus entdeckt eigentlich, dass er auf Männer steht und will aber seinen Vater nicht, sozusagen die Ehre nicht durch den Dreck ziehen, weil seiner Auslegung nach eben Schwulsein nicht dazu gehört oder eine Sünde ist, eine Strafe und da auch sehr hart ins Gericht genommen wird von den umliegenden Gemeindemitgliedern oder in ein Camp geschickt wird. Mhm. Also ja. wir entdecken dort eine Szenerie, die wir, dachte ich, erst irgendwie nur aus den USA kennen und nach Frauke, die aber auch in einem Interview so spannend erzählte, nee, das ist auch hier in Deutschland Realität und mehr als man denkt. Und die Musik ist eine Art dritter Protagonist, denn wie du schon sagtest, es ist wenig Score, glaube ich, da, wenig Soundtrack, aber sehr eben explizit diese Songs, diese Popkultur fast schon, die natürlich ein sehr modernes Licht dort auf die Gemeinde wirft und gleichzeitig, ja, also ich stelle mir vor, eine sehr, sehr schwierige Rolle hat die Musik auch, je nachdem, wie man sich natürlich religiös hingezogen fühlt, aber wenn es jetzt um solche sehr krassen Sekten geht, ist da die Musik natürlich auch ein Fänger.
Ja, genau. Und ich hatte das vorher gar nicht so erwartet, dass die so modern sind von der Musik her. Wir kennen ja biblische Lieder, die dann so...
Die typischen Kirchenlieder, die man dann an Weihnachten mal
ganz genau, ja. Das oder auch vielleicht so Lagerfeuersongs. Nein, die haben richtig auch produzierte Popmusik, Hip-Hop. Ich würde denken auch Hardrock, Metal, weiß ich jetzt nicht so, aber könnte auch sein. Also die, wenn ich sage die, gibt es natürlich nicht die evangelikalen Kirchen oder die freikirchlichen Kirchen. Darum geht es in diesem Film. Mhm. Es gibt Gemeinden, die das eben gar nicht so streng handhaben oder die auch offener sind und die eben auch nicht diese Problematik, die Frauke entdeckt hat bei ihrer Recherche, in sich tragen, was die Werte angeht. Das muss man auch mal festhalten. Es ist nicht Freikirche gleich Freikirche und sind nicht alle zu verdammen. Das ist wirklich wichtig festzuhalten. Nur Frauke war in diesen Kreisen tatsächlich als Recherche tätig und war, ich glaube, über ein Jahr dort und wollte eigentlich dokumentarisch arbeiten darüber.
Das heißt, sie hat sich auch in die jeweiligen Sitzungen mit reinbegeben?
Absolut.
Ja.
Und bis zu einem gewissen Punkt, wo sie nicht mehr konnte, tatsächlich psychisch. Sie hat sich in diese Inkognito-Rolle, also mit einer Identität getarnt und
unter anderem Namen auch.
Ja, genau. Und das ist natürlich ein heikles Thema, aber sie fand es dann doch so bedrückend, was sie dort erlebt hat. Und zusätzlich hat sie Interviews geführt mit Ausgestiegenen und hat das dokumentiert und relativ genau, also notiert und festgehalten, was die gesagt haben. Und das ist im Film drin. Ja, also das ist nichts ausgedacht. Das muss man ganz wichtig, das betont Frauke auch in den Filmtalks, dass sie Sachen entweder selbst erlebt hat in der Gemeinde oder die etwas härteren Sachen vertrauensvoll erzählt bekommen hat von Ausgestiegenen.
Ja. Wir haben nicht nur die Situation mit Timotheus, der für sich entdeckt, dass er auf Männer steht, sondern wir haben auch die Situation, dass Hanna sich eigentlich schon so ein bisschen in Max verguckt. Mhm. Also ich glaube, das darf man erzählen, auch wenn man sich den Film danach noch anguckt als Spoiler. Ja. Und das aber nicht darf, da sie nur Gemeindemitglieder heiraten darf und sie darf auch nicht küssen vor der Ehe, sie darf auch keinen Geschlechtsverkehr haben vor der Ehe. Und das sind auch nochmal so Dinge, die sehr extrem dort dargestellt werden, was eben die Gemeinderegeln angeht.
Genau. Diese Gemeinde ist sicherlich, die dort dargestellte Gemeinde ist sicherlich eine fundamental evangelikale Gemeinde, die Bibel relativ wörtlich auslegt. Und das führt jetzt in der Sicht von Frauke oder auch von anderen Leuten natürlich zu Problemen, wenn man an Themen gerät, wo die Bibel so ausgelegt wird, dass man eben keine gleichgeschlechtlichen Beziehungen führen darf und so weiter. Und die Kinder in dieser Familie Das sind ja insgesamt 4 Kinder. Man merkt bei denen, dass sie halt unter bestimmten Druck stehen, dass sie unter einem, ja, trotzdem aber auch natürlich in einer liebevollen Umgebung sind. Und ich finde, Filme, die so eine Ambivalenz darstellen, sind natürlich die besseren Filme. Also die machen mir persönlich mehr Spaß, wenn wir jetzt von vornherein einen Film wie Gotteskinder anschauen und merken, okay, es soll die ganze Zeit nur dargestellt werden, wie böse die Menschen sind, die in diesen Gemeinden sind, wäre es völlig langweilig und auch falsch. Die Menschen haben auch diese Werte für sich entdeckt, handeln sozusagen schlecht leider, weil es schlechte Effekte hat, was sie tun und auch für manche Leute ja verheerende Auswirkungen hat, wie es auch im Film zu sehen ist, aber sie handeln aus Motiven, die gut gemeint sind und sie möchten ihren Kindern das beste Leben aller Leben bieten und das ist auch eine gewisse Tragik, die vor allem in der Rolle des Vaters, ne, der verkörpert wird. Marc Waschke spielt ja den Vater und er spielt diese Ambivalenz, finde ich hervorragend, dass er auch in sich, er möchte einfach Gutes tun und er hat auch seine Zweifel und so weiter und er hat aber auch eine gewisse Härte und Strenge, die unerträglich ist. Mhm. Und das ist eine große Stärke von Fraukes Film, den Frauke eben auch, das kommen wir zur Musik an, auch wieder, wo du gerade richtig sagtest, der hat wenig Score. Sie möchte das nicht nochmal kommentiert haben. Ja.
Durch die Musik?
Durch die Musik nochmal, ja, sie möchte es schon für sich stehen haben. Also Frauke ist kein Fan von Musik, die sozusagen eine Stimmung, die schon durchs Drehbuch und durchs Schauspiel da ist, nochmal
unterstreicht.
Kommentiert, weil sie das dann doppelt findet und das kann man, finde ich, so machen, wenn die Szenen stark sind und wenn sie stark gespielt sind, ist das natürlich eine unheimliche Wucht, wenn sie auch ohne Musik funktionieren. Dafür ist die Musik, wenn sie dann kommt, hat eine ganz andere Funktion. Und sicherlich, oder in anderen Filmen würde Frauke vielleicht jetzt auch sagen, das ist ein gangbarer Weg, dass man eine Szene auch mal szenisch untermalt, ja, unterstreicht, scorehaft. Aber in Gotteskinder ist das wirklich konsequent vermieden worden. Es gibt dort wirklich keine Stelle Score. Es gibt ein kleines...
Ist mir aufgefallen. Ja,
wirklich. Ja, klar. Es gibt ein Entree, das aber auch dann szenisch sofort aufgefangen wird. Und am Ende ist es auch so. Da kommen wir auch aus einer szenischen Musik, die wirklich szenisch passt, ja, die dann in die Abspannmusik sozusagen rüber. Und dazwischen gibt es viel Musik. Ich habe unheimlich viel für den Film geschrieben und gearbeitet.
Ja. Ich habe es im Abspann gesehen. Ich habe mir nochmal dezidiert den Abspann nicht nur angeguckt, sondern auch ausgedruckt, weil da ist ja nicht nur dein Name eigentlich fast in jedem Song, auch in der Art, wie du ihn performst. Einige gibt es ja auch einfach, die du sozusagen mit reingenommen hast.
Ja, das sind tatsächlich Songs von meiner Band.
So schließt sich der Kreis.
Ja, da schließt sich tatsächlich der Kreis, denn die Figur des Max in dem Film, der neu eben in diese kleine Gemeinde oder diese kleine Ortschaft kommt, der ist ein Rebell und der hört Punkmusik und der hört Sachen, die auch an sich per se schon furchtbar sind als Genre für die Gemeindemitglieder.
Rebellisch.
Rebellisch, genau. Mhm. Und genau, also pragmatisch gesprochen haben wir geguckt, was können wir mit dem Budget des Films an Songs lizenzieren, die Punk sind. Da war es natürlich praktisch, dass ich selbst dieses Material habe und meine Band gefragt habe. Ich habe ihnen den Kontext erklärt, in dem der Film stattfindet. Und sie waren alle einverstanden, haben gesagt, super, da geben wir gerne 4-5 Stücke, die Max dann jeweils immer hört im Kopfhörer oder in seinem Zimmer. Mhm. Und die schon erwähnten Freunde von den Donuts aus Ibbenbüren, die ja mit mir groß geworden sind dort sozusagen damals gemeinsam, die habe ich auch gefragt, ob sie sich vorstellen können, einen Song, den Frauke sich auch gewünscht hat, halbwegs schlank zu lizenzieren. Die waren super nett. Sie können natürlich nicht alle Rechte, über alle Rechte bestimmen, aber über die Rechte, über die sie bestimmen konnten, haben sie sehr großzügig bestimmt und haben den Song hergegeben. Das ist der Song Kaputt. Und der ist der einzige Fremdsong in diesem ganzen Film. Sonst sind alle Stücke von mir. Auch die Bandstücke habe ich ja großteils, also eigentlich alle selbst geschrieben. Ich war ja der Songwriter in der Band auch. Ja, von daher ist es schon ein ziemlicher André-Film musikalisch, obwohl er eben keine Minute Score hat oder keine Sekunde Score hat.
Wie geht das? Aber da sind ja auch, also ich habe auch einen Song gesehen, der ist von Frauke geschrieben.
Den Text, genau.
Und es gibt ja, also du hast ja auch einen kleinen Cameo-Auftritt, wo du mit der Gitarre in dem sogenannten House Circle, nennen die das, glaube ich,
ja, Hauszirkel. Genau. Richtig.
Wo sie sich dann treffen, um die Gemeinde so ein bisschen zu zelebrieren, aber in einem der privaten Häuser kommt man da zusammen und man singt eben Songs, die über Jesus gehen. Ich glaube, die Zeile war, hier habe ich es doch.
Das ist dann so ein bisschen so ein Ohrwurm, wenn ich den jetzt gleich, wenn du den nennst, dann habe ich ihn sofort im
Jesus
Ohr.
Jesus, come in and spread your faith.
Genau.
Ist das ein Song, den ihr dann extra geschrieben habt? Oder wie
wir
kam der zu euch?
Alle Musik dieses Films wirklich selbst geschrieben. Ja. Alle. Es gibt diese Songs natürlich so ähnlich, ja, aber die haben wir nicht benutzen wollen und können. Natürlich im Vorfeld, weil wir erstens auf diesen Film nicht aufmerksam machen wollten während der Entstehung.
Und denen nicht den Credit dafür geben.
So ist es. Und die hätten uns den wahrscheinlich auch nicht gegeben, muss man ganz ehrlich sagen, wenn sie den Kontext des Films dann erfahren hätten. Also da mussten wir selbst tätig werden und sind da wirklich durch eine krasse Schule gegangen. Wir haben uns 3 Jahre für diesen Film ja vorbereitet, also insgesamt 3 Jahre, inklusive des Drehs und des Postproduktionsnachklapps. Insofern, dass wir Online-Seminare belegt haben. Frauke hat sich angemeldet für Kurse, die gibt es vor allem in den USA, für die Leiter dieser, die musikalischen Leiter dieser Gemeinden und Leiterinnen.
Das die haben halt extra, natürlich überlegen die sich da.
Ganz genau, bestimmte
Menschen.
Regeln, bestimmte Hinweise und da kann man richtig 4-teilige Seminare buchen, die auch ein bisschen Geld kosten. Da gibt es auch Bücher zu, wie diese leitenden Menschen in den Gemeinden musikalisch tätig werden können, um die Schäfchen sozusagen möglichst gut einzufangen und wie man textet und wie man den Worship sozusagen musikalisch gestaltet. Und da haben wir das ganz klassisch versucht, tatsächlich auch zu lernen. Ja, also ich habe das mit Frauke zusammenbelegt. Frauke hat 2 dieser Texte geschrieben für die Songs und den Rest haben wir auch so ein bisschen gemeinsam entwickelt. Textlich, aber musikalisch habe ich das alles komponiert und mich versuchte an den Stilen anzugleichen, die auch eben online und ja, so verfügbar sind.
Über die Bands oder was
genau
dort an Musik gemacht wird. Und was habt ihr dort aus diesen Seminaren mitgenommen? Was war da für euch so ein, also was wird euch damit an die Hand gegeben? Was waren da Elemente, die dort unterrichtet wurden?
Ja, die haben natürlich auch erkannt, dass Musik ein wahnsinnig tolles Element ist, um Leute mitzuziehen.
Natürlich.
Ich will jetzt nicht sagen, nicht das N-Wort benutzen, das was mit Manipulation endet. Nein, das ist natürlich mir auch sehr vertraut vom Filmmusik machen. Und sie haben tatsächlich diese musikalischen Funktionen und Grundlagen durchdrungen. Also sie sagen zum Beispiel, welches Tempo der Song haben kann, welche Art von Strophen, vor allem die Inhalte, dass Jesus als Figur vorkommt und dass er in einem bestimmten Teil der Liturgie sozusagen oder dieses Ablauf des Gottesdienstes vorkommt, dass man ein Intro-Stück hat und dann ein Stück, wo alle mit klatschen und singen können. Das ist ein ganz wichtiger Bestandteil, dass man in so einen Chorus verfällt bei diesen Holy Spirit Nights und bei diesen großen Events.
Also immer so ein bisschen Kasperle-Theater beim Musizieren.
Es ist schon auch viel Performance dabei. Es ist eben auch doch eine durchaus eine amerikanische Art des Gottesdienstfeierns und das kennen wir auch aus anderen Beispielen oder auch aus Filmen oder aus, wenn man da selbst
auch
dabei
Konzerten,
war.
Wenn
aus
man,
Konzerten,
ja,
genau.
Ja, also letztendlich ist ja dieses Mitklatschen, mit Singen, mit Bewegen oder eine bestimmte Bewegung haben für den Song, auch in nicht evangelikalen, streng ausgelegten Gemeinden.
Ganz genau.
Durchaus ein Tool.
Das ist ein Tool, genau, ja. Das haben wir gelernt über Wochen und Monate. Und Frauke hat lang angefangen vor dem Dreh, diese Songs mit zu entwickeln, denn wir wollten die für den Dreh fertig haben. Das musste ja zum Dreh, müssten diese Songs im Film ja gesungen werden und performt werden. Also die mussten richtig gut eingeprobt sein, die mussten eben passend zu diesen Abläufen und wahrheitsgetreu sein. Frauke hat wirklich viel Wert darauf gelegt, dass die so klingen, dass die auch eben in diesen Gemeinden konkret gespielt werden könnten. Da bin ich auch relativ zufrieden mit, muss ich sagen. Also ich bin wirklich auf eine Art stolz auf diesen langen Prozess, sich in so eine Sache einzufinden und auch auf eine Art einzudenken. Denn da endet mein Beruf so ein bisschen dem eines Schauspielers, einer Schauspielerin. Dass ich mich versuche, in die Rolle eines musikalischen Leiters einer Gemeinde zu versetzen. Wie würde der den Song schreiben? Wie würde er den Glauben einbauen? Ich bin katholisch erzogen, das hilft. Ich bin durchaus, ich würde sagen streng katholisch, aber doch durchaus katholisch erzogen worden. Und bis zu einem gewissen Alter war ich auch Mitglied dieser Kirche und habe viel dort als Jugendlicher, als vor allem als Kind, teilgenommen an den katholischen Gottesdiensten. Deswegen war jetzt das Gottesbild oder die Bibel mir nicht komplett fern und ich konnte mich tatsächlich reinversetzen in die Situation, dass wenn man glaubt, wie man dann Popsongs, wie man Dinge schreibt, ein paar Sachen sind auch gar nicht im Film gelandet. Wir haben einen Hip-Hop-Song gehabt, der dann aus dramaturgischen Gründen beim Schnitt irgendwie hinten überfiel. Das ist dann halt mal so noch 1-2 Pop-Songs mehr. Also es war ein großes Konvolut an Popularmusik, Singer-Songwriter-Sachen.
Und 10, also einmal diese Haus-Zirkel-Szene, die wir erwähnt hatten, wo halt mehrere im Kreis sitzen und dann du spielst Gitarre unter anderem und alle singen zusammen. Aber es gibt halt auch so eine große Partynacht für eher die Jungen in der Gemeinde,
wo
dann auch verschiedene Bands auftreten.
Ja.
Wahrscheinlich dann eben auch mit den Songs, die du mit reingenommen hast.
Genau.
Und dann überlege ich gerade, gab es noch eine weitere Szene, wo diese...
Ja, es gibt die Straßenmusikanten.
Genau.
Das sind wir, StraßenmusikantInnen. Das haben wir auch KomparsInnen benutzt, sozusagen. Und ich sitze da aber auch bei. Denn jemand muss ja die musikalische Leitung dann haben und die Gitarre spielen. Und das waren eine begabte Komparsin und ein begabter schlagzeugender Komparse, die mich da begleitet haben. Also wir haben auch die Band, die dort live spielt, auf dieser sogenannten Holy Spirit Night.
Holy Spirit Night, genau.
Es ist ein Riesenunternehmen, also im Sinne von, also ein großes Projekt, was die auch immer haben. Das sind Tausende oder Zehntausende von Leuten in den Stadien, oft auch in den USA. Wie in Deutschland ist es etwas kleiner, aber auch Hallen, die füllen Hallen mit mehreren tausend Menschen.
Wahnsinn.
Und die Nächte laufen eigentlich wie eine Party, die sind schon auch so gedacht. Aber alles natürlich mit sehr zahmen Inhalten aus unserer Sicht. Also es wird natürlich sehr viel gepredigt und Leute sind am Ende so aufgeheizt und begeistert von Jesus, dass sie so mit zelebrieren. Diese Sachen haben wir vorproduziert. Diese Musik haben wir im Studio in Frankfurt aufgenommen mit ganz einem tollen Produzenten und mit tollen Musikern, die ja auch im Kontext von Söhne Mannheim aktiv sind. Und diese Songs haben wir dort den Komparsinnen, Komparsen, haben wir den quasi in den Mund gelegt. Wir haben den Instrumente gegeben. Das waren alles Menschen, die haben wir gecastet daraufhin, dass sie das Instrument wirklich spielen. Denn wir hatten sehr viele Komparsen in den Film. 200 oder so war die Zahl.
Ja.
Darunter konnte man sich natürlich dann gut welche auswählen, die schon mal Mikrofon in Hand halten und Gitarre spielen. Aber sie mimen das nur. Die Musik wurde tatsächlich vorher aufgenommen, auf live getrimmt und klingt, ich bin also damit auch, muss ich sagen, zufrieden, klingt so ein bisschen auch wie die...
Ich habe mich total in dieser Atmosphäre gefühlt, gerade dieses Konzert, was ja eben auch ein enormes Bühnenbild hat, also leuchtende
Kreuze,
die da vorne aufgestellt sind, Halogenlampen in verschiedensten Farben.
Genau.
Das donnert da schon ganz schön von der Bühne runter.
Ja, es war auch beim Dreh schon faszinierend, das wurde richtig aufgedreht und dann fingen alle an mit diesem chantartigen Jesus und Klatschen. Das wurde auch von Frauke durchaus so angeregt, dass die Schauspieler sich vorher in diese kleine Hysterie, kann man sagen, versetzen, die das dann auslöst, wenn diese Rockbands auftreten. Das hat wirklich was Messiashaftes auch, wie diese Figur des Sängers oder auch die Figur des Predigers in diesen Events dann performen.
Mhm.
Ja.
Bei Film, wo man den Rohschnitt bekommt und auch erstmal vielleicht noch so im Gespräch mit der Regie nachfühlt, welche Instrumente brauchst, welche Klänge brauchst, welche Melodien brauchst, war es hier ja wahrscheinlich relativ klar. Also Singer-Songwriter, also Gitarre, Wort steht im Zentrum.
Ja.
Was war aber so die Vorbereitung, also einmal auch dieser Kurs, den ihr belegt habt, dann das Schreiben einzelner Songs, die extra dafür geschrieben wurden. Wie geht das denn weiter? Wann ist dieser Song fertig und wann ging es ins Casting?
Ja, das ist eine sehr gute Frage. Ich erinnere mich an Hotelzimmer-Sessions in Berlin, wo Frauke dann war, wo ich hingekommen bin. Und wir haben wirklich im Hotelzimmer diesen Song zu Ende komponiert. Da fehlten dann noch zwei Textzeilen oder eine Strophe. Und nach wurden die Stücke natürlich kompletter. Wir haben sie immer wieder gespielt. Frauke kam auch nach Bremen. Wir haben dort zusammen die Sachen gesungen. Frauke singt auch. Und wir haben dann tatsächlich diese Sachen immer wieder aufgenommen und es angehört und haben das immer ein bisschen verfeinert. Und dann war natürlich irgendwann klar, die Songs müssen fertig sein. Wenn Frauke sich richtig auf den Dreh vorbereitet, hat sie nicht mehr groß Zeit, mit mir Songs zu schreiben. Deswegen waren wir im Grunde, würde ich sagen, ab einem halben Jahr vorher relativ weit. Und ich habe dann noch ein bisschen selbst verfeinert. Und dann hat Frauke sich sozusagen auf den Dreh konzentriert. Der Dreh kam, das war im Oktober vor 2 Jahren, vor 3 Jahren würde ich fast behaupten. Mhm. Also es dauert ja manchmal lange bei Filmen. Ja, es war noch auch ein bisschen Ausläufer von Covid-Zeit. Im Oktober haben wir gedreht in Hessen und dort zum Dreh bin ich natürlich eine wichtige Figur wieder geworden, war an vielen Drehtagen am Set und habe mit den Schauspielern auch die Sachen eingeübt. Das war sehr wichtig, denn die mussten die Songs ja auch glaubwürdig rüberbringen, als ob sie schon öfter gesungen haben im Hauskreis, als ob das eben was ist, was sie inkorporieren. Ganz spontan kam dann noch ein Geburtstagssong dazu. der jetzt so ein bisschen so ein Running Gag geworden ist zwischen Frauke und mir. Wir schicken uns den immer, also ich kriege den immer geschickt zum Geburtstag. Das ist auch so ein sehr penetranter Ohrwurm.
Bitte, du darfst ihn wahrscheinlich gar nicht, sonst müssen wir GEMA zahlen, oder?
Ja, ne, das wollen wir mal nicht machen. Genau,
das machen wir mal nicht.
Ja, ich bin bitte ja GEMA-pflichtig, genau. Ich bin ja ein teurer Komponist, was das angeht. Nein, bin ich gar nicht. Aber die genau, dieser Geburtstagssong war dort eine, ja, so, für mich nochmal eine total schöne Challenge, wie man so sagt, denn das war so, ach Mensch, wir brauchen ja noch was, das war relativ spät beim Dreh oder kurz davor. Und das war ein großer Erfolg. Also einfach ein Geburtstagssong heißt, die Eltern geben ihrem Sohn morgens ein Ständchen, ja, also zum Geburtstag oder ihrem Kind. Und das Kind kommt in die Küche und sie singen das. Und das muss ja, das kennen wir. Wir singen dann Happy Birthday oder
und bei denen ist es halt ein anderer Song.
Ganz genau, ist ein christliches Geburtstagslied.
Ja. Und die Arbeit mit den Schauspielern beim Dreh, war das dann sozusagen immer, du hattest, also rein organisatorisch, wie lief das ab? Hattet ihr Probetage im Vorfeld, die abgekoppelt waren vom Dreh? Oder war es tatsächlich so, jetzt drehen wir die Szene, dann habt ihr wieder Puffer zu üben? Wie lief das für dich ab?
Also natürlich die Hauptschauspieler konnte man nicht im Vorfeld weit, also die erwachsenen Schauspieler, sag ich mal, jetzt für ganze Tage verpflichten. Die sind ja auch völlig eingespannt. Die habe ich tatsächlich beim Dreh am Set gecoacht. Das ging immer mal in Spielpausen, in Drehpausen, wo die kurz Zeit hatten, und haben wir das Lied eingeprobt. Wer sehr viel wichtiger war für die Musik als die erwachsenen Schauspieler und Schauspielerinnen waren die jugendlichen Schauspielerinnen. Die haben tatsächlich sehr viel Musik dort selbst zu spielen gehabt. Der Max spielt richtig Musik im Film. Man muss auch ehrlich sagen, die haben eine großartige Leistung gelegt, denn die haben von Instrumenten her, auch die Flora, die Hannah spielt, vorher nicht groß eine Gitarre in der Hand gehabt. Und Wahnsinn. Mal für sich vielleicht in der Dusche gesungen oder so, vielleicht auch mehr. Aber sie haben tatsächlich für den Film sich unheimlich reingehängt. Also gerade Max, die Rolle des Max und die Hannah, um nachher glaubwürdig Musik spielen zu können. Und ja, Max habe ich ja auch ein paar Indie-Songs sozusagen in den Mund gelegt, die er selbst schreibt, was dann wieder Hannah beeindruckt, die Figur der Hannah. Ja, mit denen habe ich sehr viel vorher mich getroffen in Berlin, in Proberäumen auch tatsächlich. Wir haben ein bisschen Schlagzeugunterricht, wir haben Schlagzeugunterricht für Flora geben lassen, Gesangsunterricht für Max und für Flora. Also das ist schon, stimmt. Also wir haben eigentlich schon auch in Berlin tatsächlich professionell versucht, die auf vorzubereiten. Das ging über Monate.
Wow. Und wenn man jetzt nochmal, also ich meinte ja so ein bisschen, die Musik ist hier so ein Türöffner, so ein dritter Protagonist, der auch für beide Seiten die Türen durchaus öffnen kann, je nachdem, wo man hin will. Ja. Und was würdest du sagen, ist aus dieser anderen Herangehensweise, eine Filmmusik zu komponieren für einen Film, also einen Score, und eben Filmmusik im Sinne von, du hast die Songs, die du auch mit den Protagonistinnen einstudierst. Mhm. Was nimmst du aus diesem Prozess mit, wo du sagst, das würde ich nächstes Mal, glaube ich, anders machen, weil das war, da hätte ich gerne noch mal mehr Zeit gehabt oder das weiß ich jetzt einfach besser.
Mhm. Es ist ja eine sehr gute Frage, denn es ist ja, ehrlich gesagt, wir wollen ja hier ganz ehrlich auch sein, es ist ja immer so, dass Zeit gerne mehr sein könnte.
Klar.
Und ich bin dann auch in meiner Rolle, war ich mir bewusst, dass ich die Verantwortung habe für die Qualität der Musik. Und da gab es tatsächlich auch mal, wo wir hier offen sprechen, natürlich auch mal Reibungspunkte, auch mit der Regie, auch mit Frauke, die natürlich zu Recht sagt, wir müssen jetzt hier zack, zack, das muss jetzt in den Kasten, das ist gut, wie es ist. Und es war dann auch ausreichend, wie es ist. Ich hatte für mich das Gefühl, ich muss immer noch dafür kämpfen, dass es ganz, ganz, ganz gut wird. Und ich glaube, da stehe ich auch nach wie vor zu, dass ich das durchgeboxt habe, also dass die Qualität möglichst, und dann nochmal eine Schleife, nochmal mit ihr drehen, dass das alles möglichst gut wird. Und dagegen steht natürlich der pragmatische Wunsch auch einer Regisseurin, wir müssen jetzt drehen und das ist jetzt so, wie es ist. Und das können wir nachher noch vielleicht rausschneiden, aber dann ist es so, wie es ist. Und ich war immer Perfektionist und ich werde auch immer Perfektionist sein. Und ich, wie gesagt, stehe ich auch zu, denn ich glaube, dann trägt es den Film auch ganz schön weit und irgendwann kommt natürlich die pragmatische Klappe drauf und die ist auch okay. Ich verstehe Frau auch komplett.
Ja,
total.
Was gab es für Dinge, die unheimlich gut funktioniert haben, wo du vielleicht vorher Sorge hattest und dann hat sich das aber einfach als sehr, sehr smooth herausgestellt?
Ich finde zum Beispiel den Hauskreis, so eine Musik, die funktioniert super. Da singen wir alle in einer Gruppe, da war die Stimmung tatsächlich beim Dreh auch toll. Die wurde gut einstudiert, die Schauspieler waren trotz der Zeit, die ja immer drängt, in der Rolle drin. Also diese Hauskreismusik, die gerade schon erwähnt wurde, wo wir in einem Wohnzimmer einer christlichen Familie musizieren, ist gut gelungen. Ich finde auch gerade schon erwähnt das Holy Spirit Night irgendwie toll, ganz ehrlich, da war ich selbst mit ergriffen, als dann diese Musik aus den PA-Lautsprechern erschallte und es donnerte wirklich durch diese große Halle. Das waren gute Sachen und wie gesagt, ich will auch wirklich die Leistung der Schauspieler nochmal betonen, die haben gedreht, das sind junge SchauspielerInnen und die sind sowieso natürlich auch aufgeregt bei Drehs, machen das sowieso ganz bravourös und dann noch die Musik dazu, ja, Musik, was sie eigentlich nicht, also was sie vielleicht hören, aber was eben nicht wie bei mir im täglichen Umgang ist, ich spiele ja jeden Tag irgendwie Songs und komponiere und so und das ist ja für viele Musikschaffende selbstverständlich, für die war das wirklich Neuland und die mussten dann vor der Kamera auf die Klappe hin performen. Und das hat auch teilweise richtig toll geklappt. Also, dass man nicht da denkt, oh, super. Und es gibt einen Song, da muss ich auch den Schauspieler nochmal loben. Der Herr Meitner, der hat am Lagerfeuer einen Song dargeboten und hat das für uns alle umwerfend gut gemacht. Also, der hat sich reingehängt, auch zu Hause. Ich weiß nicht, ich glaube, der spielt auch selbst ein bisschen so für sich und hat sich für uns der ja relativ schnell das gefunden und wir waren nach dem zweiten Video, was er geschickt hat, schon total zufrieden und fast schockiert, wie toll er das macht als christlicher Jugendbegleiter
auf diesem Camp,
genau, die Gitarre in die Hand zu nehmen, dann am Lagerfeuer diesen Song zu singen, der sehr eindringlich ist am knackenden Lagerfeuer. Also das waren alles Sachen auf deine Frage, was dann sogar besser geklappt hat, als ich es befürchtet hatte. Und manche Sachen laufen halt so, wie ich es befürchtet hatte, aber es ist dann auch am Ende des Tages nicht schlimm, wenn man eben das Ultimative versucht zu erreichen und dann ist es das, was es ist und dann wird's gut geschnitten, wie ich finde. Der Film ist toll geschnitten, also er hat dann auch einen musikalischen Editor gehabt, der gesehen hat, wo tatsächlich die Takte sind und wo der Move der Musik hin muss.
Mhm. Wo der Schnitt gesetzt wird, damit man eben nicht diesen Song zersplittert, sondern dass das ein gemeinsamer Bewegungstrakt ist. Mhm. Wenn man jetzt auch nochmal, also einerseits, wenn ich dir so zuhöre und denke so, wow, wenn diese Set-Magie in Bewegung kommt und man hat eben auch diese Besonderheit, dass am Set gespielt wird und das dann mit aufgenommen werden wird und gleichzeitig auch diese Ambivalenz, die diese Songs ja haben. Also ich habe den Film ja auch gesehen, ich habe die Songs gehört und wie du schon sagst, sind totale Eye-Catcher, Ear-Catcher, die einfach hängen bleiben und wo man natürlich nur in dem Moment, also bei mir ist es dann immer so, in dem Moment, wo ich Jesus höre, bin ich so, ah ja, okay, alles klar, wache ich nochmal so auf und habe so dieses, ah ja, das ist ja, die wollen damit ja auch was ganz Bestimmtes. Weißt du noch, wie es dir ging im Prozess der Entwicklung der Songs? Also dieses Gefühl von, man macht jetzt nicht einen Soundtrack, der in erster Linie wahrscheinlich auch instrumental funktioniert, sondern man hat auch die Worte, die auch nochmal richtig leiten. Also die auch, ich gehe jetzt mal davon aus, eine andere Message vertellen als deine eigene Haltung. Mhm. Also du da auch nochmal ganz anders mit einer anderen Haltung rangehst.
Das ist richtig, aber ich hatte schon erwähnt, so dass ich diese schauspielerische natürlich immer bei mir ein Element finde in meinem Beruf und im Schauspiel nehme natürlich diese Rolle auch total ernst. Also in dem Moment habe ich für mich behauptet, und das hat auch gut geklappt, dass ich ein christlicher Musiker bin, dass ich tatsächlich, und in dem Sinne, in diesem Kontext, aus diesem Spirit heraus entstanden auch die Texte, auch mit Frauke, die sich da auch genauso rein versetzt hat und mir eben Textbausteine vorgeschlagen hat. Es ist im Grunde so ein bisschen so, wenn ich jetzt auch über diesen Film nachdenke, dass es sich ein bisschen anfühlte fast wie eine Art Musical. Mhm. Also das ist jetzt nicht ganz zutreffend natürlich, weil Musicals ja noch ein weiteres Spektrum vielleicht an ProtagonistInnen hätten, die dann singen würden. Das ist hier begrenzt gewesen, obwohl schon sehr viele der Schauspieler singen mussten in dem Film. Eigentlich bis hin zu Marc Waschke und Bettina Zimmermann, die mussten alle mein Geburtstagslied dann darbieten und noch andere Schmankerl christlicher Art. Und nee, es fühlte sich an wie ein, eher, also im Gegensatz zu einem Scorefilm, wo man eben auch hintergründig arbeitet, ist es schon sehr vordergründig hier. Die Musik ist präsent, die ist wirklich in the face. Mal weniger, es gibt auf der Straße die Musik, da habe ich auch irgendwie 3 Tage dran gesessen an diesem Song natürlich und nachher wird er natürlich im Vorbeigehen auf dieser Straßenszene nur von einer Band, genau, da passiert ja nur, aber hat natürlich die Atmosphäre trotzdem dann gestaltet, dass dort eine christliche Band in der Fußgängerzone steht, ja, also eine christliche Gemeinde.
Was sind so Dinge, die du gerade jungen Filmschaffenden mitgeben würdest, also einmal jungen Filmschaffenden, die als Filmkomponisten arbeiten, wo du sagst, das braucht es für mich einfach, damit ich A, am Buch arbeiten will und B, mit der Regie arbeiten kann, damit C, das am Set oder später im Schnitt, je nachdem, was für eine Art von Filmmusik es ist, gut funktioniert. Mhm.
Ich würde auf jeden Fall raten, früh anzufangen im Prozess des Films.
Was heißt das? Was ist für dich früh?
Früh war in diesem Fall tatsächlich diese 2 Jahre vor Dreh. Das ist natürlich nicht immer leistbar, aber.
Stand da schon das Drehbuch?
Ja, es war in Fassung vorliegend, es wurde dann noch überarbeitet, noch lange überarbeitet, aber es war schon klar, dass da sehr viele Songs für bestimmte Zwecke gebraucht würden und die haben sich dann noch teilweise geändert und teilweise sind wieder auch Sachen rausgeflogen. Das ist normal. Also wir haben mehr geschrieben, als wir im Film untergebracht haben. Aber früh anfangen ist ein Tipp auf jeden Fall, also ihn mit der Regie in einen kreativen Austausch gehen. Die Regie in so einer Art von Film war das praktisch, dass Frauke zwar wusste, was sie nicht kann, dafür war ich ja da, ich werde dafür gebucht, dass ich eben komponieren kann, dass ich Komponist bin, aber Frauke hat sich eingebracht. Frauke hat sich in ihrem Maße, wie sie das Buch geschrieben hat, auch in die Songs eingebracht und dass wir in so einem engen Austausch waren, hat mir total gut gefallen, also diese Sessions zu haben. Ich hatte dann meistens schon was vorher komponiert, was ich ihr vorgestellt habe, verschiedene Möglichkeiten, aber teilweise haben wir auch im gemeinsamen Prozess, in diesem einen Hotelzimmer, das weiß ich noch, am Alex, da ist ein Song quasi entstanden. Da haben wir uns das angeschaut, den Text, und haben dann darüber zu quasi gejammt. Also ich habe auf der Gitarre improvisiert dazu. Und diesen Prozess früh anzufangen, ist sehr hilfreich, denn man kommt, also die Regie kommt natürlich kurz vor Dreh oder ein halbes Jahr vor Dreh in eine unheimliche Stresssituation, die dann dazu führen, dass die Konzentration auf Musik nachlässt oder nachlassen muss und deswegen da die Komponistenrolle auf sich gestellt ist. Ja. Früh anfangen und im Austausch sein, auch uneitel sein. Das ist sowieso, das ist das A und O, finde ich, in Filmmusik schaffen, wenn man als Komponist tätig ist oder als Komponistin, man muss, habe ich gelernt, seine Eitelkeiten bewusst vielleicht auch mal adressieren und zu sagen, ich bin ein Künstler und ich bin ganz toll, aber ich stelle es jetzt mal in den Dienst dieses Projektes, wo viele Dutzende Menschen sich einbringen und zwar in einem Maße, dass es ein absolutes Gemeinschaftsprojekt ist und es gibt auch Hierarchien natürlich im Film. Das heißt, Eitelkeiten sind da jetzt gar nicht so am Platz, trotzdem ist es ein künstlerisches Tun. Das ist ganz klar. Also man darf es auch nicht rein nur als Dienstleistung sehen. Aber ich glaube, du verstehst, was ich meine, wenn ich sage.
Also meinst du damit in erster Linie, wenn halt was gekürzt wird oder dann nicht mehr auftaucht, dann ist das so?
Ja.
Oder was, genau, solche Situationen
meinst du? Solche Situationen, genau. Oder auch geschmacklicher Art, wenn man sagt, das ist jetzt aber echt kitschig. Ja. Das ist kitschig, sagt dann die Regie. Und das muss jetzt kitschig sein, weil die sollen dahin schmelzen. Ja. Die sollen dazu tanzen. Also solche, dass man nicht immer denkt, ich habe hier die Weisheit mit Löffeln gefressen, hat man natürlich als Komponist, man ist da natürlich genial und brillant, aber dass das dann nicht dazu führt, dass man den Gesamtfilm nicht mehr sieht, das wäre natürlich ein Hinweis, den wahrscheinlich auch viele Leute, die jung anfangen, beherzigen. Zu dienstleisterisch rangehen ist, wie gesagt, auch nicht gut. Eine künstlerische Handschrift will, glaube ich, Frauke auch, sonst kann man irgendwann auch KI nehmen, ganz ehrlich gesagt. Ich finde, in solchen Filmen wie jetzt bei Fraukes Film sehe ich KI um die Ecke kommen, aber es ist im Grunde, bin ich da zuversichtlich, dass in so arthausigen Filmen eine Stimme, eine Sprache, ein Personalstil, der jetzt lustigerweise in den Songs, denkt man ja vielleicht gar nicht so vorkommt, weil wir ja sehr viel adaptiert haben von Stilen, aber ich denke, irgendwie André ist da doch noch drin. Und klar kann KI da helfen. Vielleicht würden wir, wenn wir den Film in 5 Jahren gemacht hätten, hätten wir ja auch Texte vielleicht von KI mehr schreiben lassen, als wir getan haben. Wir haben alles per Hand wirklich noch ausgedacht mit dem Kopf in dem Prozess. Also die künstlerische Handschrift nicht zu vernachlässigen, denn sonst schafft man sich auch selber ab. Ne?
Ja. Und gleichzeitig auch höre ich raus, wenn man mit der Regisseurin in den Dialog geht, was eben auch, du sagtest ja, diese Feedbackschleifen, die es gibt, dann feilt man nochmal an dem Song rum. Mhm. Oder das heißt, du, ich wünsche mir da eigentlich eine andere Stimmung, da auch von der Regie zu erwarten, dass es dann eben nicht so, boah, das ist aber kitschig oder doof, sondern halt eher so noch Mühe mehr in die Richtung.
Ja,
also so, dass man auch da das auch erwarten darf, dass die Regie da auch in einen wertschätzenden Dialog geht und gleichzeitig aber, wie du sagst, das nicht, nicht zu eitel zu nehmen, wenn da eben jetzt nochmal eine Feedbackschleife kommt, weil es nochmal irgendwie, da muss nochmal was gefeilt werden.
Ja.
Zeit hast du angesprochen. Mhm. Wie ist es vielleicht auch gerade, um jungen Filmschaffenden Mut zu machen oder auch eine Wegweisung zu geben, wenn welche sehr kurzfristig auf dich zukommen, auch wenn du jetzt so zurückdenkst, hast du auch gesagt, nee, das ist einfach unrealistisch, da bin ich raus.
Mhm. Das kommt schon auch vor. Mich kitzelt es dann doch immer, das zu versuchen.
Mhm.
Das ist wie so eine Challenge. Ach komm, das muss man doch irgendwie doch hinkriegen. Es ist halt so spät, aber natürlich möchte man auch Jobs nicht verlieren oder das Angebot dann verstreichen lassen. Also das ist aber Schwierig. Also je früher, desto besser finde ich das. Ich sage immer, also für mich sage ich die Formulierung immer, dass ich mit Filmen auch schwanger gehe tatsächlich. Ja? Ja. Also wenn sie mir früh gegeben werden als Idee, das kann ein Exposé sein oder auch ein Drehbuch oder eine Erzählung, Storyboard oder so, dann gehe ich damit schon mal durch die Welt, vielleicht ein paar Monate und das hilft. Ich bin da fest von überzeugt, dass da auch unbewusst schon vielleicht was arbeitet und irgendwie Wege bahnt, dass man später in dem Prozess schneller ist. Und wenn es aber nicht so ist, wenn kurzfristige Produktionen sind, ist es paradoxerweise schon so, das ist wirklich paradoxon, aber ich bin auch so ein Deadline-Typ, ich kann gut
auf Deadlines arbeiten.
Ja. Das bin ich gewohnt, das ist nicht gesund oder so, aber es ist ein Teil auch des kreativen Flows, ja, bei vielen Kreativen. Und bei mir ist es schon so, dass ich dann irgendwie erstaunlicherweise immer noch irgendwie liefern kann, aber das hat natürlich auch einen Preis. Und der Preis ist immer, dann keine Nächte Schlaf mehr und ich muss schon sagen, dass das haut rein. Das haute vielleicht mit 20 nicht so rein, aber so mit fast 50 muss man seinem Körper schon sagen, diese Nachtschichten müssen nicht unbedingt immer sein. Mhm. Ich versuche sie zu vermeiden. Sie kommen immer noch vor. Ich bin auch nach wie vor froh, hier toi toi toi, knock on wood, dass mein Körper sehr gut mir das verzeiht, dass ich dann manchmal Phasen habe, wo ich dann wirklich am Stück zwei Nächte nicht gut oder viel oder gar nicht schlafe. Dafür das Projekt aber fertig wird und auch mit einer gewissen Energie, die dann da ist, durch diesen Stress Sachen ganz gut werden. Unter einem gewissen Druck. Das gibt's auch. Das ist natürlich ein Paradoxon zu dem, was ich gerade sagte, dass ich am liebsten viel Zeit habe.
Eine gute Balance finden, ja, mit dem kleinen Kick des der zeitlichen, ja, Deadline und gleichzeitig aber auch sich nicht zu sehr kaputt machen und mal Zeit zum Durchatmen haben, zum Schwangersein oder damit schwanger umhergehen.
Genau, ja.
Bist du ein Mensch, der gerade, wenn es um Projekte geht, auch sehr auf sein Bauchgefühl hört? Also wenn du das Treatment liest, dass du denn schon eine Melodie im Kopf hast oder ein bestimmtes Instrument, was dich dazu anspricht? Mhm. Oder was geht da bei dir vor, ja,
absolut,
wenn du das hörst?
Absolut, so. Also es gibt, die andere Seite wäre ja der Kopf oder das, was man so faktisch als Handwerk auch weiß, das Wissen. Das ist schon auch da. Manchmal benutze ich dann bewusst eine Schublade, wo ich weiß, was war nochmal jetzt in dem Register als Instrument das Instrument, was am meisten eine Melancholie herstellt, die aber nicht tranig ist oder die nicht drückt. Dann nimmt man vielleicht eine Klarinette oder Oboe. Ja. Das ist natürlich dann so ein Erfahrungswert, aber das ist eher Wissen. Das Instinktive, das habe ich tatsächlich beim Drehbuchlesen häufig, dass ich Drehbücher lese und ganz emotional werde dabei,
ja,
beim Lesen und dass die
schon mal ein gutes Zeichen.
Ist ein super Zeichen, genau. Ja, ja. Da weiß ich auch, der Film, klar, der kann noch alle möglichen Richtungen nehmen, wir wissen das alle. Der Dreh ist dann dazwischen noch, die Besetzung, der Schnitt. Das sind Sachen, die einen Film nochmal verändern können. Aber wenn das Buch schon mal mich so berührt, bin ich schon mal froh. Und berühren ist ja auch so ein Futter für mich. Ich brauche eine Art Berührung mit dem Material, was vor mir auf meinem Screen läuft. Berührung kann auch heißen abstoßen, ja. Also es ist irgendwie eine Art von taktilem Zusammenhang zwischen mir und dem Film, den ich dann herstelle, um es so ein bisschen theoretisch auszudrücken. Und beim Drehbuchlesen passiert das bei mir oft schon, dass ich irgendeine Beziehung herstellt, sei es zu einer Figur oder zu einem Thema oder zum Rhythmus oder zur Landschaftsbeschreibung, also ein Buch gut ist. Und dann klinke ich mich da schon ein und dann merke ich, dass dieses innere Kino, was ja das Futter ist, aus dem ich, wie gesagt, so die Musik, das Score herstelle, dass der schon mal in Gang kommt, dieses, ja.
Hast du so eine Sammlung an, also ich stelle mir gerade so einen riesigen Apothekerschrank vor mit ganz vielen kleinen Schubladen zu verschiedenen Gefühlen oder so, wo man dann, also hast du so eine Art Sammlung, weil du mal pfeifend durch einen großen Park läufst und sagst, Mensch, die Melodie muss ich festhalten und dann speicherst du die ab oder sagst du immer, es entsteht neu mit jedem Drehbuch?
Das mache ich natürlich, weil ich ja irgendwie auch nicht nur dann komponiere, wenn es jetzt gefragt ist, sondern es einfach irgendwie ständig bei mir eigentlich die Musik im Kopf irgendwie läuft. Und ich habe immer mal ein Handy dabei, wo ich dann immer Sprachmemos mir selbst aufnehme.
Guter Tipp,
ja,
okay.
Genau, also gepfiffen oder geklatscht, geklopft, gesungen.
Und gerade auf die Zeit, die du jetzt auch schon zurückschauen kannst, der Projekte, mit denen du arbeiten konntest, würdest du sagen, es ist auch total okay, wenn man an einer Stelle merkt, ich kann dieses Projekt das eigentlich nicht weiter mittragen oder nicht weiter dabei sein, aus welchen Gründen auch immer, würdest du, also ich habe das Gefühl, gerade bei Filmprojekten, das ist viel Leidenschaft dabei. Und dann natürlich, wenn man, wie du sagst, man liest das Treatment, man liest das Drehbuch, man fühlt sich berührt und ist dann dabei und dann merkt man aber vielleicht nach ein Drittel, nach zwei Drittel, das geht jetzt gerade in eine Richtung und ich habe das Gefühl, ich kann gar nicht das ausschöpfen, was für mich wichtig wäre, ich muss jetzt hier, glaube ich, die Zusammenarbeit beenden. Ist das okay?
Das ist eine interessante Frage, weil mir das so noch nicht passiert ist, zum Glück.
Ja.
Denn wenn der Prozess erstmal läuft, kann es schon passieren, wie du es gerade beschreibst, dass ich merke, Mist, da habe ich mir was ganz anderes unter vorgestellt.
Ja.
Also sowohl von meiner musikalischen, von meinem Beitrag, als auch von dem, wie der Film dann gespielt ist oder geschnitten wird. Aber das würde ich dazu rechnen, dass ich eben vorhin auch sagte, diese Eitelkeit, auch da an dem Punkt, ich stelle mich dann auch wieder in den Dienst des Projektes. Am Ende des Tages kann ich, wenn ich das, was ich als brillante Idee da hatte, die ich da jetzt nicht umsetzen kann, kann ich ein Album machen. Ja, da mache ich einfach ein Album, wo André Feldhaus draufsteht. Also das ist aber ein Film. Und der Film ist nun mal auch ein, und wenn die den Film so wollen, das ist dann auch letztendlich eine Verantwortung, die ich dann abgebe und die ich nicht habe. Wenn sie vielleicht das aus meiner Sicht minimalere Ergebnis von mir haben wollen dort, dann ist das halt so, dann mache ich das tatsächlich. Es kommt zum Glück wirklich nicht häufig vor bisher. Ich bin wirklich froh, dass aber Filme eine andere stressige Richtung nehmen im Arbeitsverlauf. Das kommt vor. Das ist wirklich, das merke ich also schon auch, dass es Phasen gibt und Tage gibt, wo man schon denkt oder wo ich denke, boah, ist das überhaupt noch richtig so? Können wir überhaupt noch zusammenarbeiten? Ist das, ich verstehe gar nicht mehr, was die Regie will. Mhm. Das war jetzt nicht bei Gotteskinder der Fall. Aber es gibt andere Projekte, wo das kurz davor ist, dass ich wirklich verzweifle oder ich wahrscheinlich auch schon verzweifle. Ich sitze dann schon da und denke, das ist Sackgasse. Und dann geht's irgendwann wieder voran mit Hilfe eines Gesprächs. Dann sagt zum Beispiel, in dem Projekt war das auch so, die Produzentin sagt, komm hier, zeig nochmal her, was ihr da gemacht habt. Und dann macht ihr so ein bisschen so eine Art Supervision. Hm. Und dann geht's weiter. Das kann passieren, ja.
Machst du dir einen Ruhepol auf? Was sind so deine Dinge, die du tust, damit es dir gut geht und du nochmal kurz Abstand nehmen kannst?
Ich habe zwei Taktiken. Einmal, weil ich viel alleine sitze in meinem Studio, wie wir alle meiner Kolleginnen und Kollegen, gehe ich einfach mal raus und trinke einen Kaffee, allein auch, in Gesellschaft von mir fremden oder halbfremden Personen. Aber ich bin dann aufgehoben in einer Situation, wo ich atmen kann, Gedanken
mal loslassen.
Loslassen kann, genau, und bin nicht allein. Ich bin dann in einer Kaffeegesellschaft sozusagen oder in einem schönen Ort. Oder ich gehe, das andere ist, ich fahre gerne mit dem Fahrrad einfach raus. Dafür bietet sich Bremen an, andere Städte vielleicht auch, aber man ist in Bremen sehr schnell im Grün. Und das nutze ich aus, denn es hat manchmal keinen Zweck tatsächlich, gerade wenn man jetzt nicht in Deadline-Stress ist, sondern in so einem normalen Stresstag, wo man einfach merkt, es fließt heute nicht richtig, dann kann man eigentlich lieber aufhören. Also dann kann man lieber 2 Stunden Pause machen oder 3 Stunden. Im Zweifelsfall ist am Nachmittag sogar besser aufgehoben, dass man sich den mal gar nicht vollballert mit so halb gelungenen Sachen, sondern am nächsten Tag richtig frisch anfängt. Also das sind so meine kleinen Tricks, denn ich habe dann am nächsten Tag tatsächlich oft mehr Energie, ne? Und ich dann merke,
kann ich super gut mitgehen, ist auch meine Strategie und habe auch das Gefühl, manchmal gewinnt man mehr Zeit, wenn man für sich mehr Zeit nimmt, als wenn man versucht, an dem Projekt weiter zu doktern, ja?
Ja, ich kann also zu Gotteskinder halt noch sagen, weil das jetzt der Film ist, der jetzt in die Kinos kommt, dass ich mir wünsche, genau wie Frauke, dass dieser Film, das hat er auch schon gezeigt im Vorfeld, dass er Kontroversen auslöst. Also wir können sicherlich mit Filmen die Welt nicht retten und auch vielleicht gar nicht so groß verändern. Aber es ist ein Film, der vielleicht manche Menschen nachdenklich machen soll. Und der Film geht nicht gegen Glauben, der geht nicht gegen Dinge, die man für sich als wichtig findet, sondern es geht um Werte. Es geht um tatsächlich Sachen, die unter einem Mantel der Christlichkeit passieren, die aber Werten widersprechen, die menschlich sind. Und das ist, Frauke, ganz wichtig zu betonen. Und ich finde, in dieser Musik, die wir gemacht haben, liegt natürlich auch eine gewisse Seele. Wir haben versucht, dieser Musik eine christliche Seele zu geben, sie ernst zu nehmen. Ja, wir haben jetzt nicht Musik geschrieben, die extra blöd ist oder die unglaubwürdig ist, sondern sie sollte wirklich Leuten, also man könnte diese Musik sogar nehmen, ja, frei von Kontext, die ist nicht zynisch. Man kann sie sogar nehmen und ernsthaft in einem Gottesdienst benutzen. Das wird wahrscheinlich nicht passieren. Aber verstehst du, das ist so eine Art von Ernsthaftigkeit, die wir versucht haben, dem Film zu geben. Und deswegen ist das Projekt mir auch unheimlich wichtig. Das hat ganz viel Seelenarbeit in sich. Sowohl von mir als auch von Frauke, die den Film sich abgerungen hat.
Deswegen ist er ja auch so authentisch, was auch gerade diese Songs angeht, die so ganz leicht daher kommen und sich da einfügen in das Bild, in den Film, ohne draufgesetzt zu wirken, sondern ich nehme denen das ab, wenn die da im Hauskreis sitzen und singen oder wenn sie da auf dieser Spirit Night sind und feiern und abtanzen und schreien und da ist die Band oben und sagt nochmal, und übrigens, ich fände es richtig toll, das. Das holt mich für den Film und für die Welt, die es erzählen will und auch die Ambivalenz, die da drin steckt, holt mich das ab. Und vielen Dank für diesen Film und für diese Arbeit, die ihr da im Team geleistet habt.
Danke dir auch.
Du bist jetzt schon in den nächsten Projekten drin. Im Oktober 2024, letztes Jahr, bist du in die Deutsche Filmakademie aufgenommen worden. Ist ja nochmal ein ganz anderer Bereich, wo du jetzt tätig bist. Was sind da vielleicht, also wenn ich jetzt auch auf den jungen deutschen Film schaue, wo Gottes Kinder ja auch mit dazugehört, ist letztes Jahr bei Max Ophüls ja auch gelaufen. Gibt es etwas, wenn du dich damit schon vertraut gemacht hast, bei der Filmakademie, wo du sagst, hier kann ich tatsächlich auch was für den jungen deutschen Film tun, in der Position, die ich da innehabe, mit der Stimme, die ich habe?
Ja, ich denke schon, ich muss mich natürlich da noch reinfinden, das ist neu für mich. Ich finde das ein wahnsinnig spannendes Feld. Bislang fühle ich mich da sehr willkommen. Das finde ich, haben sie schon mal gut hingekriegt, dass es eine Willkommenskultur gibt, die auf Augenhöhe ist, wo man sich auch wirklich einbringen darf. Das Gefühl habe ich schon. Und unsere Sektion, die ja besteht aus KomponistInnen und aus TongestalterInnen, also tatsächlich, wir haben eine gemeinsame Sektion, was ich wunderbar finde, denn in realen Projekten ist es doch oft so, ich weiß nicht, wie das KollegInnen von mir geht, aber ich arbeite super gern mit dem Sounddesign, halt eng verzahnt. Denn wir haben dort oft gemeinsame Felder. Wo hört eine Musik auf? Wo fängt eine Soundfläche an? Also wo ist eine Bass? Ist das dann Musik oder Sounddesign? Diese Überschneidungen finde ich gut abgebildet in dieser Sektion Ton und Musik. Und ich kann mir vorstellen, dass ich dort, wo du den deutschen Film ansprichst, ich habe natürlich ein gewisses Segment an Filmen, für die ich bekannt bin, in Anführungszeichen. Ich bin jetzt nicht berühmt, aber bekannt. Und ich weiß, dass ich einen gewissen Ruf vielleicht habe im Arthouse-Kino durch die Filme mit Florian Eichinger, der ja auch lange schon Akademiemitglied ist. Und das sind sehr arthausige Filme, die Florian gemacht hat, eine wahnsinnig diepe, intensive Trilogie über häusliche Gewalt. Daneben mache ich relativ viele Kinderfilme tatsächlich. Also ich bin so in so Sachen reingekommen, wo ich merke, das liegt mir. Das kam so zu mir. Ja, es ist ja oft so, dass ich mir das gar nicht bewusst ausgesucht habe, sondern die Projekte oder diese Wege haben sich mir einfach so irgendwann entwickelt oder eröffnet. Und das ist eben viel Kinder- und Jugendthematik. Und ich weiß noch nicht genau, wo ich mich an der Akademie-Seite jetzt genau einbringe, aber ich habe das Gefühl, dass da ganz viel zu tun ist. Wir sind filmpolitisch gerade immer spannend und im Moment extrem spannend. Wir sind politisch sowieso in ganz extrem anspruchsvollen Zeiten, würde ich gerade sagen. Und da fühle ich mich total wohl mit dem Gedanken, dass ich dort Austausch habe mit Kolleginnen und Kollegen. Also ganz wertvoll.
Ich bin gespannt, was passiert. Vielen Dank für den Einblick in deine Arbeit.
Danke für das tolle Gespräch.
Sehr gern. Und ich sage auch ein kleines Hallo und ein kleines Tschüss an euch da draußen und bin gespannt, was ihr zu der Folge nachträglich sagt und was ihr vielleicht Neues mitgenommen habt. Habt eine gute Zeit, kommt gut nach Hause, wo auch immer ihr seid, oder habt einen schönen Abend oder eine gute Nacht. Wir hören uns. Bis bald.